Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Steirer Stimmen, dem Podcast der Regionalmedien Steiermark. Mein Name ist Tobias Graf, ich bin freier Redakteur in Bruck an der Mur und melde mich heute direkt aus dem Zentrum einer Gemeinde, die flächenmäßig die drittgrößte Österreichs ist, zugleich aber insgesamt nur ein wenig mehr als 3500 Einwohner hat. Das macht aber insbesondere im Sommer wenig aus, denn da wuseln sich die Touristen nur so durch die Gassen. Sie alle werden von der prunkvollen Basilika nur so angezogen. Und Sie wissen es sicher schon längst, ich befinde mich heute in Mariazell. Fast genauso viel Tradition wie Mariazell als Wallfahrtsort hat auch die Fotografie bei der Familie Kuss. Bereits in fünfter Generation ist Josef Kuss im Ort als Fotografenmeister tätig. Und obendrein war er für die ÖVP von 2010 bis 2014 fünf Jahre lang Bürgermeister seiner Heimatgemeinde. Er ist heute mein Gesprächspartner. Und wir werden heute über das Allermeiste des gerade Gesagten plaudern. Aber nun genug von der Einführung. Hallo Herr Kuss. Und herzlichen Dank, dass Sie sich hier und heute die Zeit genommen haben.
Guten Morgen. Es freut mich, dass Sie mich ausgewählt haben.
Aber gerne. Herr Kuss, Ihre Vorfahren siedelten sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Mariazell an. Damals begann Nikolaus Kuss im Jahr 1861 als regelrechter Pionier sich mit der damals völlig neuen Technik der Fotografie zu beschäftigen. Sie sind jetzt bereits in fünfter Generation Fotograf. War das immer klar, dass Sie diese Historie fortsetzen werden?
Wie es so üblich war, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts haben diese bürgerlichen Familien in Orten wie Mariazell natürlich darauf geschaut, dass die Kinder darauf konditioniert wurden, dass sie das Geschäft übernehmen. Das war natürlich auch bei uns so. Und mein Vater ist ja auch als Quereinsteiger dazugekommen. Er hat vorher studiert und war Jurist und musste dann, weil sein Vater früh gestorben ist, zu Hause aushelfen. Und hat dann schlussendlich das Geschäft mit seiner Schwester weitergeführt.
Also sind Sie sozusagen in das Handwerk schon hineingewachsen?
Ja, ich habe mein ganzes Leben nichts anderes gemacht als fotografiert. Ich kann auch nichts anderes.
Soweit ich das jetzt in Erfahrung gebracht habe, sind Sie Familienvater. Tut sich von Ihren Kindern jetzt jemand als Nachfolger heraus? Wird es eine sechste Generation geben?
Es gibt eine sechste Generation und eine siebte Generation, aber die werden sich nicht mehr damit beschäftigen können. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen am Standort sind für die Fotografie völlig indiskutabel. Man kann als Fotograf in Mariazell nicht leben. Und die ganze wirtschaftliche Entwicklung der Region hat für junge Menschen leider keine große Perspektive. Und darum sind auch meine Kinder leider weg. Aber das ist nun mal so, man muss der Arbeit nachfahren, das ist ein Gebot der Stunde.
Zu beiden werden wir jetzt im späteren Verlauf des Gesprächs sicher nochmal kommen. Jetzt kommen wir nochmal kurz zu Ihnen. Sie selbst sind durch Ihre dreibeinige Leiter, auf der Sie Wallfahrergruppen auf der großen Stiege vor der Basilika fotografieren, selbst eine Attraktion geworden. Reißen Sie die Leute heutzutage noch um die Fotos wie in früheren Zeiten?
Die Wallfahrt hat sich grundsätzlich verändert, auch in den letzten 50 Jahren, in denen ich das beobachten durfte. Und es ist natürlich die Generation der großen traditionellen Wallfahrten nicht mehr so, wie es früher war. Ganz im Gegenteil, die ganz, ganz großen Wallfahrten gibt es nicht mehr. Die Generation ist ausgestorben und die Kinder haben ein ganz anderes Verhalten zur Kirche und zur Gesellschaft und natürlich auch zur Religion. Es gibt aber noch einige Familien und einige Pfarren, die das hochhalten und die nach wie vor die Tradition auch hochhalten, dass sie ein Andenkenbild mit nach Hause nehmen möchten. Und dafür stehen wir natürlich noch zur Verfügung. Es ist mehr eine liebgewordene Tradition und eine Arbeit, die einfach eine Art Infrastruktur darstellt.
Genau, wie Sie schon gesagt haben, es hat Zeiten gegeben, da war die Nachfrage eine ganz andere. Im Gegensatz dazu waren die Aufwände, die Ihre Vorfahren früher noch aufwenden haben müssen, um eine einzige brauchbare Fotoaufnahme zu erzeugen, unglaublich groß. als Aufstellen der Kamera war schon eine Herausforderung an sich. Fundamental kann man jetzt sagen, für die Vereinfachung des Jobs des Fotografen war dann aber sicher 100 Jahre später der Sprung vom Film zur Speicherkarte. Heutzutage hat man mit dem Smartphone ja schon fast jeder eine Kamera in der Tasche, die hochqualitative Bilder erzeugen kann. Die Fotografie ist, würde ich sagen, wirklich für jeden zugänglich geworden. Sie haben den Sprung von analog zu digital hautnah miterlebt. Wie hat das die Branche grundsätzlich verändert?
Die technische Entwicklung auf dem Gebiet war eine ganz, ganz große Zäsur, die weltweit zu großen Veränderungen geführt hat. Ich vergleiche das immer mit dem Umstieg von der Dampfmaschine zum Elektromotor. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben und eine ganze Industrie ist durch die technische Umstellung zugrunde gegangen. Ganz, ganz große Firmen wie Kodak, Eastman, Agfa, Gebhardt mussten schließen, weil sie die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben und sich nicht rechtzeitig umstellen konnten auf eine völlig geänderte technische Grundlage. Bei uns im Betrieb war das natürlich auch so. Als Zwei-Mann-Betrieb, ich betreibe das mit meiner Frau seit über 40 Jahren, ist die Umstellung relativ einfach. Man muss lernen, mit den neuen Gegebenheiten sich auseinanderzusetzen, die Techniker lernen und dann kann man das ohne weiteres wieder weitermachen. Aber im Großen und Ganzen ist durch die Digitalisierung die wirtschaftliche Grundlage der meisten Fotografen weggefallen, weil die Leute einfach keine Filme mehr entwickeln lassen. Und das war über Jahrzehnte eigentlich unser Brot. Wir haben für die Menschen, die selbst fotografiert haben, die Filme entwickelt, die Bilder gemacht. Und das war ein Großteil des Einkommens ist durch diese Arbeit zustande gekommen. Das zweite Standbein war dann die Fotografie als Handwerk. Wir haben immer Hochzeiten fotografiert, Kinder fotografiert, die verschiedensten Anlässe im Bild festgehalten und haben versucht, so unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und jetzt gibt es ein völlig geändertes Umfeld. Es werden millionenfach Bilder gemacht, die nicht mehr greifbar sind, weil sie nicht mehr auf Papier ausgedruckt werden. Und ich mache mir eigentlich nur Sorgen, dass wir in 50 oder in 100 Jahren keine Fotos mehr haben. Heute greife ich in die Schublade und finde qualitativ hochwertige Bilder in Schwarz-Weiß, die halten ewig. Und an denen kann man sich erfreuen. Wenn die Digitalisierung alle Bereiche auch der bildgebenden Techniken sich so weiterentwickelt und die Leute nicht darauf schauen, dass die Daten gesichert werden, auch für die zukünftige technische Entwicklung, dann gibt es höchstwahrscheinlich bei weitem nicht so viel Aufnahmen, wenn man sich dann mit der Geschichte befasst.
Filme waren teuer, Speicherkarten kann man quasi unendlich viele Fotos abspeichern. Hat die Kunst der Fotografie ihre Besonderheit verloren dadurch?
Nein, ganz im Gegenteil. Die Herausforderungen durch die fantastische Technik sind viel größer geworden. Früher war es ein Handwerk, wie viele andere Handwerke auch. Und da gab es bestimmte Gerätschaften, die man benutzt hat. Und es gab ein Ergebnis. Das war für jeden, der sich dafür interessiert hat, zu erlernen. Es gab eine Berufsschule, es gab eine Gesellenprüfung, es gab einen Meisterabschluss. Ein ganz normales Handwerk, wie viele andere auch. Und die Grenzen wurden durch die Technik gesetzt. Und jetzt setzt die Technik eigentlich keine Grenzen mehr, sondern die Möglichkeiten, die heute sich ergeben haben durch die elektronische Datenverarbeitung, haben das Feld der Fotografie so grundsätzlich verändert, dass es nur mehr Spezialisten sein werden, die sich noch hauptberuflich mit Fotografie beschäftigen können und die dann auch nur in dem Segment, in dem sie wirklich gut sind. Alles andere wird verschwinden und die Fotografie als Handwerk wird höchstwahrscheinlich, so wie ich das sehe, in der Form, wie ich es empfinde und gelernt habe, in Zukunft nicht mehr geben. Sie brauchen außer dem Fotografen einen Spezialisten, der am Computer mit diesen Daten dann das Ergebnis zusammenmacht. Und das sind zwei völlig verschiedene Zugänge zum Bild. Und Das erfordert ein Zusammenspiel von mehreren Professionen, um zu einem wirklich erstklassigen Ergebnis zu kommen.
Okay, jetzt haben Sie es jetzt gesagt und Sie haben es in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass Sie meinen, dass eben der Beruf des Fotografen langsam aussterben wird. Im Gegensatz dazu kann man aber in den letzten Jahren beobachten, dass sich immer mehr Menschen dazu entscheiden, ihr Hobby als Fotograf quasi zum Beruf zu machen. Es ist dadurch begründet, dass gutes Equipment immer leistbarer geworden ist, aber auch, dass es seit einigen Jahren keine explizite Ausbildung mehr braucht, um in der Branche arbeiten zu können. Glauben Sie, dass es immer schwieriger wird, in der Branche selbst Fuß fassen zu können?
Ich glaube nicht, dass es besonders schwieriger ist. Das Problem, das ich sehe, ist, dass wir, soweit ich jetzt informiert bin, in der Steiermark vor 15 Jahren 300 Fotografen hatten und jetzt haben wir über 3000 Angemeldete. Die können nicht alle von der Fotografie leben. Das heißt, es gibt hier einen großen Wettbewerb, der sich natürlich auch in der Preisgestaltung niederschlägt und es wird immer schwieriger für jemanden, der fotografiert, so viel Geld für seine Arbeit zu bekommen, dass er davon leben kann. Und dadurch, dass es jetzt keine Marktbeschränkung mehr gibt durch Ausbildungserfordernisse, kann jeder, der schauen kann und auf einen Knopf drücken kann, sich als Fotograf betätigen. Die technischen Voraussetzungen sind jetzt durch die moderne Technik so, dass sie über keinerlei Fachwissen verfügen müssen. Ein gutes Auge genügt. Und den Rest macht die Technik, wenn man sie bedienen kann. Schlussendlich dann am Computer muss man dann schauen, dass das Ergebnis passt. Aber da sich so viele jetzt damit beschäftigen, ist der Wettbewerb sehr groß. Die Preise sind im Keller und ich kenne jetzt schon viele Kollegen, die sich dann auch hier nicht mehr beteiligen und sich andere Wege suchen.
Sie sagen, fotografieren kann jeder als sehr fotografisch unbegabter Mensch, würde das nicht unterschreiben. Und jetzt sind wir in der Gegenwart angelangt, würde ich sagen, und machen nun den Schritt zu Ihrer politischen Vergangenheit. Ich glaube, ich tue Ihnen nicht falsch, wenn ich sage, dass Sie 2010 mehr oder weniger als politischer Quereinsteiger in das Amt des Bürgermeisters geraten sind, dass Sie dann 5 Jahre ausgeübt haben. Was würden Sie sagen, haben Sie aus Ihrer Zeit mitgenommen?
Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Die Politik, auch die Gemeindepolitik, ist ein spannendes Betätigungsfeld. Es ist allerdings so, dass man als Außenstehender eine völlig falsche Vorstellung hat von dem, was dort geschieht und wie die Entscheidungsabläufe sind. Und ich bin damals in die Position gekommen, etwas übernehmen zu müssen, weil meine große politische Hoffnung, das war damals der Klaus Hulatsch, ein junger Mann mit sehr, sehr guten Ideen und einem unheimlichen Gespür für politische Zusammenhänge und mit einem Talent, Menschen mitzunehmen, der hier, als er dann Ambitionen hatte, Bürgermeister zu werden, nicht die notwendige Unterstützung gefunden hat. Und für mich war das ein unerträglicher Zustand, dass man einen jungen, dynamischen, engagierten Menschen, der die Zukunft gestalten möchte, nicht die entsprechende Unterstützung gibt. Und habe mich dann entschlossen, wenn es nicht gelingt, dass er es wird, dann mache ich es immer mal selbst. Und das hat dann erstaunlicherweise funktioniert. Und ich konnte dann in relativ kurzer Zeit die Weichen so stellen, dass wir bei der Gemeinderatswahl 2010 die absolute Mehrheit der ÖVP verteidigen konnten unter wirklich schwierigen Voraussetzungen. Damals hat eigentlich niemand daran geglaubt, dass das möglich ist, aber ich habe mich mit Menschen umgeben, die wissen, wie es geht und habe versucht, das so schnell wie möglich auf die Reihe zu bekommen und es ist Gott sei Dank geglückt und wir konnten 5 Jahre für die ÖVP den Bürgermeister noch halten. Das war der Einstieg in die ganze Sache.
Jetzt kann man sagen, während Ihrer Amtszeit eher zum Ende hin sind in Mariazell einige Probleme heiß geworden, die schon lange unter der Oberfläche gebrodelt sind. Ich spreche über das Ende des LKAs, aber auch das beinahe Ende der Polytechnischen Schule, die nur durch Kooperation mit Kapfenberg damals gerettet werden konnte. Besonders schwierig war für Sie persönlich sicher auch die Gemeindefusion. Mariazell vereinte sich mit St. Sebastian, dem Halltal und Gusswerk. Durch diese büßte die ÖVP eben dann die Vorherrschaft in Mariazell ein, in der Nachfolgergemeinde. Wie blickt man da Jahre später darauf zurück, auf diese Fusion?
Es gibt zwei Betrachtungsebenen. Die erste Betrachtungsebene ist die von der Gemeindeverwaltungsseite. Von dieser Seite betrachtet war es eine Notwendigkeit, die Gemeinden zusammenzulegen, weil es nicht einzusehen ist, dass eine Region, die so wenige Einwohner hat, 4 verschiedene Gemeindeämter betreibt. Deshalb war auch meine Antwort auf die Frage vom damaligen ÖVP-Chef der Steiermark, Hermann Schützenhöfer, als er mich fragte, wie ich zu den Gemeindezusammenlegungen stehe, die Antwort, dass ich sage, sachlich ist es völlig richtig. Ich bin dafür, dass man das aus Sicht des Steuerzahlers so schlank wie möglich gestaltet. Aus politischer Sicht muss klar sein, dass wenn man eine schwarze Gemeinde mit 3 roten zusammenlegt, dass das politisch sich nicht ausgehen kann. Und diese Bedenken habe ich dem Hermann Schützenhöfer so mitgeteilt. Es war der Wunsch des Landes, diese Fusion durchzuführen. Es wurde in erster Linie von der Sozialdemokratie betrieben, die sich da natürlich die besten Chancen ausgerechnet hat im Bezirk Bruck an der Mur, damals noch jetzt Bezirk Bruck mit Zuschlag, eine weitere große Gemeinde in ihrem Einflussbereich zu halten. Und das hat auch funktioniert. Das war ein klassischer Ablauf, wie politisch gewollte Entscheidungen schlussendlich dann umgesetzt werden. Die Probleme, mit denen ich beschäftigt war, waren in erster Linie das Problem mit dem Europäum, mit dem Kongresszentrum, das ein zweites Standbein für Mariazell hätte sein sollen, wo in der Planungs- und Ausführungsphase nicht darauf bedacht genommen wurde, dass man für ein Kongresszentrum mit 500 Plätzen auch Hotelzimmer braucht, die die Menschen beherbergen können in einer Qualität, die dem Anspruch entspricht. Und die Privatinvestitionen, die man geglaubt hat, damit zu lukrieren, sind einfach nicht gekommen. Die Investition des Landes in das Kongresszentrum ohne die nachhaltige Beachtung, dass es auch dazu die entsprechende Hotellerie braucht, war aus meiner Sicht von Anfang an das Hauptproblem dieses Projekts und schlussendlich auch dafür verantwortlich, dass es nicht funktioniert hat. Ich musste das Hallenbad schließen, das war auch ein schmerzhafter Zustand, eine Infrastruktur aufzugeben, die uns 30 Jahre gut gedient hat, aber es war einfach aus wirtschaftlichen Überlegungen für den ausgegliederten Betrieb in den Stadtbetrieben Mariazell der Abgang für mich nicht mehr tragbar und die einzige Möglichkeit war, den Betrieb einzustellen, weil sich niemand mehr gefunden hat, der für diese Aufwendungen den Kopf hingehalten hätte und der Weiterbetrieb schlussendlich langfristig auch den Betrieb der Stadtbetriebe sehr gefährdet hätte. Der Wegfall der anderen Infrastruktur ist einfach dadurch gekennzeichnet, dass viel zu wenig Menschen hier leben. Und speziell in der Gesundheitsversorgung wurde hier in Mariazell von Seiten der Politik immer falsche Versprechungen gemacht. Es wurde den Menschen eingeredet, dass eh alles gut wird und dass man eh alles machen kann. Und schlussendlich dann scheibchenweise die Infrastrukturen aufgeben musste. Wir sind heute in der glücklichen Lage, dass wir eigentlich für die Anzahl der Menschen, die hier leben, dem neuen Gesundheitszentrum eine erstklassige, vorbildliche Gesundheitsversorgung darstellen können. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass dieser Weg, wo wir an und für sich als Vorreiter in die Sache hineingegangen sind, auch für den Rest Österreichs ein Zukunftsmodell sein wird. weil die Hausärzte, die wir uns so sehr gewünscht hätten, die gibt's einfach nicht mehr und die junge Generation wächst ja nicht mehr mit dieser Bürde auf, dass man es gewöhnt ist, dass der Arzt ins Haus kommt.
Das sind sehr spannende Einblicke. Jetzt haben Sie schon angeschnitten, dass Mariazell Abwanderungsprobleme hat, aber Mariazell ist eben auch ein klassischer Touristenmagnet in der Obersteiermark. Die Gründe sind klar, aber allein die sinkenden Zahlen der Mitglieder der katholischen Kirche in Österreich verrät doch, dass das Interesse an dieser Religion in Österreich sinkt. Wie kann Mariazell den Schwund der Wallfahrtsbesucher, den Sie auch vorher schon angesprochen haben, in Zukunft abfedern?
Wenn ich das wüsste. Es hat sich leider herausgestellt, dass meine grundsätzliche Idee, dass die Kirche und das Angebot der Basilika Mariazell besser vermarktet werden muss und dann ist das Problem gelöst, sich auch nicht als richtig herausgestellt hat. Die Probleme, die die katholische Kirche hat, speziell mit dem Schwund ihrer Mitglieder, hat vielfältige Ursachen und diese Entwicklung werden wir so schnell nicht aufhalten können. Das Angebot, das wir den Menschen geben können, bezieht sich jetzt allerdings sehr stark auf den Eintagesausflug. Und wir bemerken, dass immer mehr Menschen immer kürzer hier verweilen. Und das ist eigentlich für die Wertschöpfung der heimischen Wirtschaft das Problem. Es gelingt uns nicht, nachhaltig Angebote hier im Mariazeller Land anzubieten, die die Menschen dazu bewegen, hier Urlaub zu machen. Hier 1, 2, 3, 4 Tage zu verbringen und die wunderschöne Gegend genießen und alle Möglichkeiten, die sich hier geben, zu nutzen. Mein persönlicher Grund für diese Entwicklung ist, dass es bis jetzt nicht gelungen ist, eine Ferienhotellerie im Mariazeller Land in einem Ausmaß herzustellen, der so attraktiv ist, dass sich eine nennenswerte Anzahl von Menschen hier aufhält und hier ihre Ferien verbringt. Ich habe mich als Bürgermeister um Hotelinvestitionen ganz besonders bemüht und musste aber zur Kenntnis nehmen, dass der Standort für diese Branche einfach uninteressant war. Und interessanterweise war schon vor 10 Jahren ein Hauptgrund, warum hier nicht investiert wird, die Frage, wo kommen die Arbeitsplätze her? Wo kommen die Arbeitskräfte her? Und wir sind so abgelegen, dass wir auch für die, die arbeiten wollen, erst dann in Frage kommen, wenn weitere Notwendigkeiten in der Infrastruktur gegeben sind. Und da hapert es leider an allen Ecken und Enden. Und deshalb ist es auch so, so schwierig, jetzt noch Menschen zu finden, die hier die Arbeitsplätze bedienen. Und in Wahrheit bin ich auch etwas ratlos, was die Zukunft betrifft. Es wird immer schwieriger, hier sein Geschäft zu machen. Und die Reaktionen darauf, das Angebot zu beschränken, die Zeiten zu beschränken, immer mehr Schließtage in der Hotellerie, in der Gastronomie, wird uns schlussendlich nicht aus dieser Krise führen. Aber eine große Idee, wie man das verändern könnte, habe ich leider jetzt auch nicht.
Jetzt gehen wir schon zum Ende hin. Jetzt haben wir schon festgehalten, mit dem Tourismus in Mariazell wird es in Zukunft vermutlich schwieriger werden. Und jetzt ist Mariazell auch als Wohngemeinde, würde ich sagen, nicht sonderlich populär. Im Gegenteil, Jahr für Jahr sinkende Einwohnerzahlen, qualifizierte Arbeitsplätze sind, wie Sie angesprochen haben, rar. Und im Gegenzug tun sich dann Betriebe ebenfalls schwer, fähiges Personal zu finden. Es wird keine einfache Lösung für diese Problematik geben, aber was könnte die Umgebung aus dieser Abwärtsspirale herausführen?
Ja, eines der Probleme ist, dass die Abwärtsspirale befördert wird. Die Zusammenlegung der Tourismusgemeinden in der Steiermark, diese große Reform, war für Mariazell der Todesstoß. Hier wurde eine Reform umgesetzt, und man hat auf die Bedürfnisse des Mariazellerlandes so gut wie keine Rücksicht genommen. Und diese Tatsache allein wird uns in Zukunft in unserer touristischen Arbeit ganz, ganz massive Probleme bescheren. Wir haben unsere Eigenständigkeit verloren, wir haben die Hoheit über unser Tourismusbudget verloren und das ist eine Entwicklung, die mich nur mit Schaudern zurücklässt. Ich verstehe die Problematik, wie man Randregionen am Leben erhält. Die leben nicht von selbst. Das ist ungefähr so wie mit den Bergbauern. Wenn sie die haben möchten, dann müssen sie die unterstützen. Und das Mariazellerland ist auch eine Region, wenn sie die so erhalten wollen, dann müssen sie sie stützen. Und zwar mit öffentlichen Mitteln. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind einfach nicht dazu da, dass man hier betriebswirtschaftlich überleben kann. Und da gibt es viele Beispiele, die diese Problematik zeigen und wo man aus meiner Sicht noch mehr Unterstützung von der öffentlichen Hand benötigt. Ich schaue immer gerne nach Niederösterreich in die Nachbargemeinde Mitterbach. Die niederösterreichische Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, diese Regionen am Leben zu erhalten, solange es halt möglich ist. Sie haben hunderte Millionen investiert in die Mariazellerbahn, in die Aufsteigehilfen auf der Gemeindealpe am Annaberg, um dieser Entwicklung entgegenzutreten. Die Erfolge sind auch noch überschaubar, wenn ich so sagen darf. Aber wenn man das nicht macht, dann wird die Abwärtsspirale sich beschleunigen. Und ich weiß nicht, das wird dann wirklich schwierig, auch für die jungen Leute, hier dann noch ihre Freizeit zu verbringen. Sie kommen ja alle gerne. Meine Kinder kommen gerne nach Hause. Ihre Freunde kommen gerne nach Mariazell. Sie genießen die Infrastruktur, die noch da ist. Aber wenn die nicht mehr in diesem Umfang aufrechterhalten werden kann, dann werden die alle abwandern und Mariazell wird einen Winterschlaf bekommen, den sich keiner wünscht.
Jetzt hat man zuletzt auch einiges Geld in die Bürgeralpe investiert, einige Aktivitäten geschaffen. Ist das eine Lösung, dass man den Abenteuertourismus, würde ich ihn nennen, anspricht?
Wir haben schon vieles versucht und auch die Bürgeralpe Mariazell ist ein fantastisches Naherholungszentrum mit einem ganz tollen Angebot, speziell für Familien mit kleinen Kindern. Das Problem, wie ich schon erwähnt habe, ist, dass die Anzahl derer, die das in Anspruch nimmt, eine Größenordnung hat, die einen Betrieb, der so intensiv ist, einfach nur schwer finanzieren lässt. Und die Probleme, die die Seilbahn auf die Bürgeralpe schon seit 50 Jahren hat, die kommen immer wieder. Und wir stehen auch jetzt wieder vor einer ganz, ganz großen Herausforderung, wie wir den Weiterbestand dieses Berges für die touristische Nutzung ermöglichen können. Und mein Zugang war immer, dass das zur Infrastruktur gehört. Und wenn ich das haben möchte, dann muss ich auch schauen, dass es finanziert wird. Aus rein betriebswirtschaftlicher Überlegung ist das leider nicht möglich in dieser Region. Das muss man zur Kenntnis nehmen und jeden Tag dankbar sein, wenn sich jemand findet, der sich dafür einsetzt, dass die Infrastruktur erhalten und auch bezahlt werden kann. Und ich hoffe, dass jetzt in Zukunft auch wieder ein Schub kommt, wo man sich dessen bewusst ist, dass der Verlust dieser Infrastruktur uns immer weiter in den Abgrund reißt.
Natürlich spricht man da jetzt auch über die Teuerung, die natürlich den Liftbetrieb im Winter wesentlich verteuern würde. Im Gegenzug wird vermutlich, das wird man erst sehen, auch der Tourismus sinken, da die Lebenserhaltungskosten teurer werden und Skifahren einfach ein teures Hobby geworden ist. Reitet man da im gewissen Sinne auch ein totes Pferd in Mariazell mit der Bürgeralpe?
Ja, das kann man so sehen. Auf der anderen Seite bin ich fest davon überzeugt, dass Tourismus nachhaltig gemacht werden kann, dass Tourismus gemacht werden kann für Menschen, die sich das leisten können. Und ich persönlich halte nichts davon. Und für mich ist es auch keine große gesellschaftliche Errungenschaft, wenn jeder und alle um 500 Euro 14 Tage nach Ägypten fliegen können. Das mag eine gewisse Zeit einen gewissen Reiz haben, aber nachhaltig ist es nicht. Und ich glaube, dass wir wieder zurückkehren sollten, auch in der touristischen Strategie, zu höchstmöglicher Qualität für eine bestimmte Gruppe von Menschen, die eben in der Lage ist, sich das zu leisten. Und wir haben jetzt einen jungen Unternehmer, der ein tolles Chaletdorf aus dem Boden gestampft hat, das diesen Ansprüchen gerecht wird. Höchste Qualität. Und ich glaube, nur so wird man den Tourismus im Mariazellerland nachhaltig bekommen können. Wir müssen Infrastruktur und Hotellerie und Gastronomie versuchen, auf einen hohen Level zu bringen, der vom Qualitätsanspruch her mit den westlichen Bundesländern konkurrieren kann. Und dann können wir mit unserer Freundlichkeit und mit unserer Offenheit und mit unserer schönen Natur den westlichen Ländern in nichts nachsteht, sicher auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Aber es geht nur mit Investitionen in die Qualität und ein Segment von Menschen anzusprechen, dass sich diese Freizeit und diese Erholungszeit in dieser Region leisten kann.
Aber sollte man die Investitionen bezüglich der Schaffung neuer Bauten wirklich weiter forcieren? Das sind doch genau die Kritikpunkte, die gerne in Richtung Westen geschickt werden und die eben den Osten vom Westen Österreichs unterscheiden hinsichtlich des Tourismus.
Ja, da wurde überzogen. Mariazell war Gott sei Dank nie in der Lage, dass es sogenannten Obertourismus gegeben hat. Es sind schon viele Leute in Mariazell, das ist keine Frage, aber die Problematik, die die westlichen Bundesländer haben, wo die Ferienwohnungen so derartig überhand nehmen und der Ausverkauf der Heimat stattfindet, das ist ja bei uns nicht der Fall. Und bei uns ist ja noch sehr viel unberührte Natur und wir haben hier einen Schatz, der jeden Tag wertvoller wird. Und ich glaube auch, dass der Zeitpunkt kommt, wo Investoren das Mariazellerland entdecken und weiterentwickeln werden. Es wäre aus meiner Sicht eine ideale Kombination mit Glaube, Basilika, der ganze spirituelle Bereich und der unheimlich schöne Bereich der Natur und der Sportmöglichkeiten hier. Wir haben alles. Ich verstehe nicht, warum hier nicht investiert werden kann oder nicht investiert werden will, aber ohne eine entsprechend hochqualitative Hotelinfrastruktur in einer entsprechenden Menge werden wir das nicht schaffen, weil uns auch die Handelsinfrastruktur abhanden kommt. Der Leerstand wächst zum Hauptplatz und es ist leider erschreckend zu sehen, dass die Möglichkeit hier seinen Lebensunterhalt zu verdienen langsam aber sicher in vielen Bereichen einfach nicht mehr gegeben ist.
Also es gibt viele Probleme, die viele Lösungen bedarfen. Jetzt gehen wir schon zum Ende hin, aber eine Frage habe ich noch auf Lager, vielleicht einmal eine etwas andere. Was haben Sie eigentlich am 13. September 1983 gemacht?
Am 19. September?
13.
Am 13. Das war Papstbesuch.
Genau.
Das war einer der eindrucksvollsten Tage in meinem Leben. Wir waren damals in einer Aufbruchstimmung, die war unwahrscheinlich. Wir haben uns sehr, sehr viel Hoffnungen gemacht, dass dieser Besuch des Heiligen Vaters Mariazell in eine neue Ära bringt. Das hat sich leider auch nicht wirklich bewahrheitet, aber Mariazell lebt von diesen großen Festen und hat immer davon gelebt und war über Jahrhunderte ein spirituelles Zentrum eines riesigen Reiches. mit einer unheimlichen Vielfalt. Und davon hat Mariezell immer profitiert und hat es immer verstanden, am Zeitgeist mitzunaschen und auch im technischen Bereich immer am richtigen Punkt der Zeit zu sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das leider weitgehend verloren gegangen und wir haben dasselbe Schicksal wie in Bad Gastein, in Bad Ischl, am Semmering. Man muss diese Wellen ausleben. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Weg. Wir hatten eine tolle Zeit in Mariezell und wir werden auch wieder eine tolle Zeit bekommen. Da bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt. Ob ich sie noch erlebe, das ist eine andere Frage.
Genau damals beim ersten Papstbesuch waren 30.000 Pilger am Hauptplatz dabei, als eben der Johannes Paul II. Mariezell besuchte. 24 Jahre später, 2007, war dann dessen Nachfolger Benedikt XVI. Da. Würden Sie sagen, dass es wieder einen Papst in Mariezell braucht als Tourismusboost oder bringt das nichts mehr ein?
Von dieser Warte kann man das nicht betrachten. Johannes Paul II. Hatte eine politische Agenda und für die politische Agenda war Mariezell auch ganz wesentlich. Papst Benedikt hatte eine enge Beziehung zu Mariezell und es ist unserem damaligen Superior Magister Karl Schauer zu verdanken gewesen, dass er ihn eingeladen hat zu einem Zeitpunkt, wo er nicht wusste, dass er Papst wird und wo er zugesagt hat, wenn ich Papst werde, komme ich gerne. Ich war interessanterweise bei diesem Gespräch dabei und kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und es hat mich auch überrascht, dass der Benedikt XVI. Sein Versprechen so schnell eingelöst hat. Und das war für uns auch ein unwahrscheinlicher Moment, wieder einen Papstbesuch vorbereiten zu können. Das waren die schönsten Erlebnisse in meinem Leben. Und ich bin dankbar, gleich bei zwei Päpsten gewesen zu sein und das erleben haben können, dass es hier in Mariezell diese Besuche gegeben hat. Und ich glaube aber nicht, dass ein weiterer Papstbesuch die Probleme von Mariezell lösen wird können. Es wird eine Vielzahl von Anstrengungen benötigen, aber wir brauchen junge Menschen hier, die sich ihren Lebensunterhalt so verdienen können, dass in der jetzt so wichtigen Work-Life-Balance eben die Bedürfnisse der neuen Generation befriedigt werden können in einem Ausmaß, dass sie nicht weggehen müssen. Und es gibt einige, die es geschafft haben, die hier neu beginnen, die hier ihre Familie gründen und hier auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber es ist leider eine untergroße Zahl in der Zwischenzeit und irgendwann funktionieren Systeme nicht mehr, wenn sie eine bestimmte Größenordnung unterschreiten. Das ist leider bei uns jetzt in vielen Bereichen zu beobachten.
Und mit diesen Schlussworten belassen wir es auch. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Kuss, recht herzlich für dieses hochinteressante Gespräch.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre berufliche Zukunft.
Dankeschön. Ich bedanke mich in diesem Sinne auch ganz herzlich bei unseren Zuhörern fürs heutige Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Steirer Stimmen, dem Podcast der Regionalmedien Steiermark. Auf Wiedersehen.
Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.